Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Mittag.
Weiter auf Talfahrt. Wegen der Krise legen sich auch im August weniger Touristen in Schweizer Hotelbetten. Nobelpreis für Medizin. Dieses Jahr geht die Auszeichnung an 3 US-Forscher für ihre Arbeit an Chromosomen. Platz 9 für die Schweiz. Die weltweit höchste Lebensqualität weist laut der UNO Norwegen auf. Das Wetter, der Himmel ist meist bedeckt. Im Jura und in der Nordschweiz ist etwas Regen möglich. Am Mikrofon sind Daniel Hof und Georg Aufdermauer. Er hat die Nachrichten.
Die Wirtschaftskrise wirkt sich weiter negativ auf die Übernachtungszahlen der Schweizer Hotels aus. Laut dem Bundesamt für Statistik wurden im August 4 Millionen Übernachtungen gezählt. Das ergibt, verglichen mit dem gleichen Monat des Vorjahres, einen Rückgang von 3,5%. Bei den ausländischen Gästen betrug der Rückgang gar 4,5%. Überdurchschnittlich war der Rückgang bei den Gästen aus den Golfstaaten, dem Vereinigten Königreich und den USA. Mehr Gäste als im August 2008 wurden aus den Niederlanden, China, Frankreich und Japan registriert. Im Zürcher Fall Entlisberg hat der Staatsanwalt Anklage erhoben. Der Fall hatte Anfang Jahr Schlagzeilen gemacht. Mitarbeitende des Stadtzürcher Pflegezentrums Entlisberg hatten die teils dementen Patienten mit ihren Handys gefilmt und fotografiert. Die Staatsanwaltschaft beantragt nun für 4 Mitarbeitende bedingte Geldstrafen. Der Nobelpreis für Medizin geht dieses Jahr an 3 Forscher aus den USA. Laut der Schwedischen Akademie in Stockholm werden die 3 Forscher Elizabeth Blackburn, Carlo Grader und Jack Szostak für ihre Arbeit an Chromosomen ausgezeichnet. Diese Forschungsarbeiten bilden die Grundlage für weitere Studien zur Krebs- und Altersforschung. Der Nobelpreis für Medizin ist mit knapp 1 Million Euro dotiert. In Griechenland werden die Sozialisten in Zukunft mit einer absoluten Mehrheit regieren können. Die Partei des neuen Ministerpräsidenten Yorgos Papandreou kommt auf 44% der Stimmen, womit sie über 160 Sitze im 300 Abgeordnete zählenden Parlament verfügen wird. Große Verliererin ist die konservative Partei von Ministerpräsident Kostas Karamanlis. Seine Partei hielt noch etwas mehr als 33%. Die Kommunisten kommen auf einen Stimmenanteil von rund 7% und die religiösen, fremdenfeindlichen Nationalisten 5%. Laut der UNO ist Norwegen das Land, das weltweit die höchste Lebensqualität aufweist. Die UNO misst die Lebensqualität anhand verschiedener Faktoren wie der Lebenserwartung, der Schulbildung und dem Einkommen. Nach Norwegen folgen Australien, Island und Kanada. Die Schweiz liegt auf Rang 9, die USA auf Rang 13, China auf Rang 92. Am unteren Ende der gut 180 Länder liegen Sierra Leone, Afghanistan und ganz am Schluss Niger. Nach einer Reihe von Selbstmorden muss die Nummer 2 von France Telecom gehen. Die Führung steht unter Druck, nachdem sich im Konzern in den vergangenen Jahren 24 Mitarbeiter das Leben genommen haben. Die Gewerkschaften machen dafür den rasanten Umbau der Firma verantwortlich. Der jetzt Zurückgetretene wird als Hauptverantwortlicher für das schlechte Klima im Konzern gesehen. Fischzüchter dürfen im Kanton Freiburg künftig keine Graureiher mehr schießen. Das hat das Bundesgericht entschieden. Das zuständige Freiburger Amt hatte den Fischzüchtern die Abschusserlaubnis zunächst verlängert, wogegen Pro Natura und der Schweizer Vogelschutz Beschwerde einreichten. In den vergangenen Jahren schossen die Züchter 1400 Reiher ab. Graureiher, auch Fischreiher genannt, stehen in der Schweiz seit den 30er Jahren unter Schutz, sind aber nicht selten. Die Börsendaten von Thomson Reuters, das Swiss Market Index, steht bei 6152 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.5102 Franken gehandelt, der Dollar zu 1.0331 Franken.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Sie kommen immer noch, die ausländischen Touristen, aber sie bleiben weniger lang hier und geben weniger Geld aus. Yorgos Papandreou muss große Erwartungen erfüllen. Griechenland will, dass Korruption und Günstlingswirtschaft bekämpft werden. Und schließlich, 6 Monate nach dem Beben, kehrt das Leben zurück nach L'Aquila. In den Abruzzen geht es schneller vorwärts als erwartet. Gleich.
Das Wetter heute und morgen Dienstag, teils sonnig, teils bewölkt und vor allem am Nordrand der Schweiz etwas Regen möglich. Im Süden meist bewölkt. Im Norden heute 17, morgen 22 Grad, im Süden um 20 Grad. DRS3-Verkehrsinformation von 12.05 Uhr in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Basel zwischen Emmen-Nord und der Raststätte Neunkirch. Stockender Verkehr wegen eines Unfalls. Der linke Fahrstreifen ist blockiert. Die Störung dauert bis voraussichtlich 12.30 Uhr. In der Region Schaffhausen ist die Hauptstrasse Schaffhausen-Schleitheim in Löningen wieder offen. Der Verkehr wird jedoch nur einstreifig geführt. Es muss daher bis voraussichtlich um 15 Uhr mit Verkehrsbehinderung gerechnet werden. Und im Berner Oberland muss auf der Hauptstrasse Kandersteg-Spiez zwischen Kandersteg und Kandergrund in beiden Richtungen bis zu voraussichtlich 14.30 Uhr mit Verkehrsbehinderungen wegen eines Alpabzugs gerechnet werden.
Info 3 Mittag.
Wer weniger Geld in der Tasche hat, reist auch weniger. Vor allem teure Tourismusdestinationen wie die Schweiz spüren das in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Im August ist dann auch die Zahl der Übernachtungen um 150.000 zurückgegangen auf noch gut 4 Millionen. DRS-Wirtschaftsredaktor Urs Sigrist mit einer Sommerbilanz des schweizerischen Tourismus.
In der touristischen Sommerhochsaison 3,5% weniger Übernachtungen in den Schweizer Hotels und dies trotz schönstem Augustwetter, das ist keine schöne Zahl. Doch immerhin konnte so der Rückgang im Schweizer Tourismus gebremst werden. Seit Anfang Jahr gab es nämlich sogar ein Minus von mehr als 6% und immerhin zeigte sich im August auch, dass die Ankünfte von Gästen nur ganz leicht zurückgegangen sind. Daniela Bär von Schweiz Tourismus.
Interessant ist auch die Feststellung, dass bei den Ankünften jetzt im August, dass wir da das zweitbeste Resultat innerhalb der letzten 10 Jahre erreicht haben. Das heißt, die Leute sind noch in die Schweiz gekommen, aber sie sind weniger lang geblieben. Also sie haben die Aufenthaltsdauer verkürzt.
Vor allem Gäste aus England und den USA sind teilweise aber auch ganz weggeblieben. Je weiter die Anreise und je schwerer die Krise, umso weniger Gäste. Das zeigt der Einbruch bei den Engländern, minus mehr als 20%. Die Holländer umgekehrt, plus 10%, sind auch als typische Campingnation wohl eher der Beweis dafür, dass die Schweiz nicht einfach nur als teures Ferienland wahrgenommen wird. Denn generell, so die Kommunikationsverantwortliche von Schweiz Tourismus, generell seien die Touristen mit der Krise sicher preisbewusster geworden.
Das heißt, sie machen kürzeren Urlaub und geben auch etwas weniger aus und verlagern vielleicht eben den Aufenthalt vom 5-Sterne-Hotel ins 4- oder 3-Stern oder wechseln gar von der Hotellerie in die Parahotellerie.
Parahotellerie, das heißt Ferienwohnungen sind gefragt, Campingplätze ausgebucht. Dieser schärfere Blick auf die Preise hat Folgen. Schweiz Tourismus schätzt, dass der Umsatz fürs ganze Jahr noch stärker zurückgeht als die Zahl der Übernachtungen. Bis minus 10%, das wären dann 4 Milliarden Franken weniger Umsatz. Als treue Gäste erweisen sich gerade in der Krise die Gäste aus der Schweiz.
Man sieht, dass der Heimmarkt relativ krisenresistent ist und dass die Schweizer dieses Jahr sicher verstärkt im eigenen Land Ferien gemacht haben.
Einzelne Orte und Städte, etwa Basel, vor allem dank der Van Gogh-Ausstellung oder auch Grindelwald mit einem Plus von 6% im August, zeigen, dass besondere Angebote auch kurzfristig Gäste anziehen können. Besondere Angebote oder besonders gutes Wetter, wie in den letzten Wochen.
Schönes Wetter hilft natürlich, dass wir das zu erwartende Minus etwas abschwächen können.
Viel macht das nicht aus, denn das Minus ist groß. Fürs ganze Jahr rechnet Schweiz Tourismus mit einem Minus von knapp 7%.
Info 3 Mittag.
Korruption und Postenschacher. Das hat der griechischen Regierung von Kostas Karamanlis bei den gestrigen Wahlen das Genick gebrochen. Die Griechinnen und Griechen wollen keine Politiker mehr, die sich am Amt schamlos bereichern und nicht zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie Gesetze brechen. Aus Athen, Werner van Gent.
Noch deutlicher hätten es die Griechen und Griechinnen nicht mehr sagen können. Kurz vor den Wahlen gab bei einer Umfrage 85% der Befragten an, den politischen Parteien grundsätzlich nicht mehr zu trauen. Dieses weit verbreitete Misstrauen ist nicht unbegründet. Noch während einer der letzten Debatten musste Kostas Karamanlis ziemlich kleinlaut eingestehen, dass sein Minister für öffentliche Werke und Umweltschutz, Yorgos Souflias, seine Villa im Norden Athens illegal ausgebaut hatte. Schwer angeschlagen war das Ansehen der Nea Dimokratia durch dubiose Immobilientransaktionen eines Ministers mit einem griechisch-orthodoxen Kloster auf der Mönchsrepublik vom Berg Athos im vergangenen Jahr. Dafür musste der Steuerzahler mit mindestens 100 Millionen Euro gerade stehen. Der Minister hat inzwischen zwar den Hut genommen, die Art und Weise, wie Karamanlis diesen Skandal zunächst zu vertuschen versuchte, hat ihn aber rückblickend gesehen schwerer geschadet, als man damals annahm. Die große Frage ist nun, ob Yorgos Papandreou das Ansehen der Politik wieder etwas wird anheben können. Er hat angekündigt, bei Korruptionsverdacht schwer durchgreifen zu wollen. Selber gilt der 57-jährige Politiker als integer. In seiner nächsten Umgebung gibt es aber viele Leute, die auch früher schon Schlüsselstellen in der sozialistischen Partei PASOK begleitet haben. In einer Zeit also, als die PASOK selber von Korruptionsskandalen regelrecht zerrissen wurde. Papandreou hat angekündigt, dass ab jetzt alle öffentlichen Ausschreibungen im Internet zugänglich sein sollen und dass ein elektronisches Kontrollsystem die öffentlichen Ausgaben überwachen wird. Das Problem ist aber, dass allzu viele Menschen in Griechenland mit der Korruption zu leben gelernt haben. Sie ist inzwischen Teil des gesellschaftlichen Alltags. Am korruptesten sind nicht einmal die Regierungsstellen, sondern die lokalen Verwaltungen und Baubehörden. Hier haben die Regierungen in der Vergangenheit oftmals absichtlich Möglichkeiten eingebaut, welche es den Angestellten nur allzu leicht machen, Geld abzuzweigen. Ein weiteres Problem ist die ausufernde Bürokratie. Sehr oft kommen Griechen und Griechinnen gar nicht mehr darum herum, das System zu schmieren, weil ihre Anliegen sonst auf irgendeinem Pult versanden. Gerne tut niemand dies und da verfügt Yorgos Papandreou über eine Chance, gegen die Korruption vorzugehen. Dabei muss er aber mit dem stillen, aber letztendlich meistens sehr wirkungsvollen Widerstand jener Kategorie von öffentlichen Angestellten rechnen, die hinter leeren Büros oftmals mit nur einem Telefon Schlüsselstellen verwalten und diese Stellen für sich gewinnbringend einzusetzen wissen, egal welche Regierung gerade an der Macht ist. Soll es Papandreou gelingen, dieses Dickicht von Korruption und Bürokratie zu lichten, dann wird er das getan haben, wofür die Mehrheit seiner Wählerschaft ihn gestern gewählt hat.
Info 3 Mittag.
Eine Stadt in Trümmern und 70.000 Obdachlose, die in Zeltlagern hausen. Diese Bilder erreichten uns vor einem halben Jahr aus Italien, aus der Abruzzenhauptstadt L'Aquila. Über 300 Menschen fanden damals beim schweren Erdbeben den Tod. Langsam, ganz langsam kehrt so etwas wie Alltag in die Gegend zurück, sagt Italien-Korrespondent Massimo Agostinis, der das Erdbebengebiet besucht hat.
Onna. Das ist jenes Dorf, das vom Erdbeben am 6. April am schwersten heimgesucht wurde. Von den 300 Einwohnern kamen 40 bei dem schweren Beben ums Leben. Onna ist zum Symbol dieser Tragödie geworden. Die italienische Regierung hat deshalb beschlossen, hier die ersten neuen Häuser zu bauen und den Bewohnern zu übergeben. Vor ein paar Wochen war es soweit, jetzt leben die Bewohner von Onna in einem der zahlreichen Holzhäuschen, die hier hingestellt wurden und wieder abgebaut werden, sobald die definitiven Häuser wieder stehen. Doch das wird vermutlich noch Jahre dauern. Teresa, die mit ihrem volljährigen Sohn in einem der neuen Minihäuschen wohnt, ist froh über das neue Zuhause.
Si sta bene, questa è una casetta per una due persone.
Die Menschen von Onna seien glücklich, endlich aus den Zelten und Hotels herauszukommen, sagt Maria, 24-jährig.
Beh, sicuramente è una cosa molto bella, tanto più che abbiamo passato 5 mesi e mezzo comunque in albergo. Non c'è l'intimità, non ci sono una serie di cose che in casa invece alle quali eravamo abituati.
Im Hotelzimmer, in dem sie mit ihren Eltern 6 Monate untergebracht gewesen sei, habe die Intimität gefehlt. Das sei das Schwierigste gewesen. Während die Eltern und Erwachsenen einfach froh und dankbar sind, endlich aus den Zelten und Hotels herauszukommen, mischen sich bei einem Teil der Jüngeren gemischte Gefühle in die Erleichterung.
Manca la quotidianità, la vita che uno aveva. Ma anche una vita sociale, una possibilità di ricominciare ad incontrarsi. L'Aquila viveva nel centro.
Es fehle die Normalität des Alltags, Orte, wo sie sich treffen könnten. Früher, da seien sie ins Zentrum der Hauptstadt L'Aquila gefahren. Dort habe ihr Sozialleben stattgefunden. Doch dieser Ort fehle nun, sagt der 19-jährige Armando. Tatsächlich, die wunderschöne Altstadt von L'Aquila ist immer noch rote Zone. Das heißt, niemand darf rein, Einsturzgefahr. Zwar werden die großen Palazzi, die Banken, Versicherungen oder staatlichen Organisationen gehören, wieder aufgebaut. Doch die Wohngebiete, die Kirchen, die Plätze, da passiert nichts. Überall liegen noch Trümmer rum. Je nach Quelle wird es noch 5 bis 25 Jahre dauern, bis alles wieder aufgebaut ist. Und trotzdem, L'Aquila tornerà a volare. L'Aquila wird wieder zum Leben erwachen, wie auf vielen T-Shirts zu lesen ist. Bis im November sollen alle rund 30.000 Obdachlose von L'Aquila ein Dach über dem Kopf haben, in einem provisorischen Holzhaus, in einem definitiven und erdbebensicheren Haus oder notfalls in einem Hotel, aber nicht mehr in einem Zelt. Das hat Berlusconi versprochen. Noch nie wurden die Menschen in Italien nach einem Erdbeben so schnell aus Baracken und Zelten befreit. Diesen Erfolg muss man Berlusconi zugestehen.
Und das war Info 3. Uns gibt's wieder um 5 auf DRS3, DRS4 News und DRS Virus. Unsere Adresse im Netz info3.drs.ch. Heute verantwortlich und am Mikrofon Daniel Hofer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.